dass ich mal wieder hier bei euch in der Gemeinde bin. Ich duze euch einfach, weil ich die Gemeinde schon kenne, nicht jeden Einzelnen, seit der Gründungszeit. Als ich 1988 nach Wiedenest kam, war Karl Bayer gerade gegangen und hierher gezogen. Und ich weiß, in der Anfangszeit, da musste noch vieles aufgebaut werden. Da hat er immer wieder gefragt, wer könnte mal zum Gottesdienst kommen. Und da bin ich öfter hier gewesen. Wir sprachen vorhin miteinander, ihr als Ehepaar seid so die letzten übrig gebliebenen aus der Anfangszeit. Und hier und da bin ich mal so aufgetaucht wie ein Komet, mal kurz gekommen und dann Jahre auch wieder nicht da gewesen. Warum bin ich heute hier? Ich habe eure Eliane auf dem Schulhof angesprochen und sagte, na, wie geht's denn bei euch in Hand in der Gemeinde? Und dann erzählte sie so und erzählte sehr freudig und positiv. Und ich sagte, ach, bin auch schon lange nicht mehr bei euch gewesen. Ja, soll ich mal nachfragen, so in ihrer fröhlich unbefangenen Art, ne? Ja, gerne. Und auf diese Weise ist gekommen, dass ich mal hier wieder bei euch in der Gemeinde bin. Also ich kenne die Gemeinde noch, da kam man hier hinten rein. Das sind lange Zeiten her und jetzt hat sich das so schön und positiv auch verändert. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Wolfgang Klippert. Ich bin in der Bibelschule Wiedenest. Heute heißt es ja Biblisch-Theologische Akademie. Manchmal sage ich Biblisch-Therapeutische Anstalt, aber nicht weiter verraten. Ich bin dort Lehrer und unterrichte dort die Kirchengeschichte, die neutestamentliche Bibelkunde und auch die Homiletiklehre und gucke da und sorge dafür, dass die Schüler bei uns einigermaßen eine gute Figur auf der Kanzel dann auch abgeben. Ja, jetzt stehe ich hier und ich kann Gedanken lesen. Während ihr mir nämlich zugehört habt, habt ihr immer wieder einen Gedanken gehabt. Ganz still ist er durch den Kopf euch gegangen. Ihr wart leicht irritiert, einige von euch. Und einige haben sich gefragt, hat er denn das nicht gemerkt? Er lacht. Ich habe doch gesagt, ich kann Gedanken lesen, ja. Und da ist euer Blick so von meinem Angesicht immer mal so leicht runtergegangen. Ihr seid der geraden Linie der Krawatte gefolgt und sagt, hoppala, merkt ihr denn nicht, dass die Krawatte da so schief hängt, ja? Habe ich absichtlich gemacht, ne? Wollte mal gucken, wer mich von euch anspricht. Wenn ich auf der Kanzel stehe, wird das vermutlich keiner machen. Aber wenn ihr mich so auf dem Foyer getroffen hättet, dann wäre das vielleicht in euch so eine kleine Überlegung gewesen. Sag ich dem Wolfgang, dass seine Krawatte schief hängt? Geht mich das was an? Wird er beleidigt sein, wenn ich ihm sage, deine Krawatte hängt schief? Oder wird er sagen, oh toll, super, Mensch, ich habe das gar nicht gemerkt, klasse, vielen herzlichen Dank. Mit diesen Überlegungen sind wir genau bei unserem Thema, nämlich der Frage, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns gegenseitig Gehilfen im Glauben sein können. Ich werde euch jetzt eine erste Hilfe geben, indem ich die Krawatte richtig hänge. Dann könnt ihr nämlich meinen Worten folgen und müsst euch nicht überlegen, ob ihr mich nachher im Foyer anspricht, ob ich die Krawatte nicht doch gerade hängen möchte. Ist sonst alles an mir in Ordnung? Ja? Perfekt, wunderbar, dann kann ich loslegen. Ich möchte einen Bibelabschnitt lesen aus dem Galaterbrief. Und zwar aus dem Galaterbrief, Kapitel 6. Und dort die ersten 5 Verse. Wer aufschlagen will, Galater 6, Vers 1 bis 5. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich vorwiegend bekannt durch diese wunderschöne Aussage, einer trage des anderen Lasten. Er ist aber ein Vers, der einen größeren Zusammenhang auch herstellt. Es ist nämlich die Frage, wie wir einander geistlich fördern können. Und deshalb ist so der Grundgedanke, den ich mit euch ansprechen möchte, wir sind Gehilfen im Glauben, einander. Du hilfst mir, ich helfe dir. Wie kann das sein? Und inwiefern gelingt so etwas, dass wir gegenseitig Gehilfen im Glauben sind? Ich möchte an diesem Bibelvers das an drei Gesichtspunkten deutlich machen, die mir hier in diesen Versen aufgefallen sind. Der erste Gesichtspunkt ist, es kann sein, dass wir von einem Fehltritt überrascht werden. Von einem Fehltritt überrascht, so sagt Paulus hier, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Und er spricht dann später davon, einer trage des anderen Lasten und spricht dann davon, dass jeder seine eigenen Lasten trägt. Wenn wir schauen, wo wir uns im Galaterbrief befinden, dann hat der Apostel Paulus lange darüber gesprochen, dass wir frei sind vom Gesetz. Das heißt, ich muss meine Beziehung zu Gott nicht dadurch abdefinieren, dass ich alle möglichen Gebote eingehalten habe oder nicht eingehalten habe. Und am Ende kann ich sagen, lieber Gott, ich habe zu 98% super gelebt. Jetzt habe ich es auch verdient, dass du mich in Gnaden und Ehren und Liebe annimmst. Paulus formuliert, Gott hat uns eh schon angenommen. Er liebt uns von ganzem Herzen und wir müssen keine Vorbedingungen erfüllen. Wir sind frei von einer Frömmigkeit, die immer nur fragt, was muss ich tun und tun und tun und tun und lassen. Und in den Versen davor hat Paulus noch von etwas anderem Wunderbarem gesprochen, dass nämlich ein Christ ein Mensch ist, in dem der Heilige Geist lebt. Und wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann wird dieser Heilige Geist mich verändern. Paulus bringt das in dem Bild von den Früchten des Geistes. Der Geist wird in mir Frucht bringen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit ist hier genannt, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn Gott in unser Leben hineingetreten ist, verändert er es zum Guten. Er befreit uns von Zwängen des Glaubens und durch seinen Geist verändert er uns in unserem Denken und in unserem Verhalten. Nun müsste man sagen, wenn das der Fall ist, müsste unser Leben ja eigentlich wunderbar glatt laufen. Es dürfte ja eigentlich in unserem geistlichen Leben nie mehr irgendetwas schiefgehen. Und genau an dieser Stelle sagt Paulus, ja, das wäre schön, aber wir sind noch nicht im Himmel, sondern wir leben noch mitten in dieser Welt mit den Herausforderungen, mit den Belastungen, die wir haben, auch mit den Versuchungen. Und deshalb sieht Paulus ganz realistisch hier am Anfang, ein Christ kann von einem Fehltritt überrascht werden. Und ein Christ kann ein Mensch sein, der ganz schön unter Lasten zu tragen hat. Wenn hier der Apostel Paulus von einem Fehltritt rede, dann meint er nicht irgendwie eine besondere Kleinigkeit im Charakter oder in der Persönlichkeit, sondern ein Fehltritt ist ein Verhalten, das offensichtlich Sünde ist, Schuld ist vor Gott. Und Schuld und Sünde hat immer etwas Zerstörerisches. Es zerstört mich selbst. Zerstört meine Beziehungen zu anderen Menschen, es zerstört andere Menschen. Und Paulus sagt, ja, das kommt bei Christen vor. Als ich jung zum Glauben gekommen bin, hätte ich mir das gewünscht. Ich glaube an Jesus und sofort ist mein Leben perfekt. Es gibt nichts mehr, wo ich sagen muss, lieber Gott im Himmel, dafür muss ich dich um Vergebung bitten. Dein Geist hat mich so verändert. Alles läuft so, dass es zu deinem Wohlgefallen ist. Ich habe mich in meinem Leben gleich dreimal bekehrt. Ich weiß nicht, wie viel ihr, aber mit drei ist ja nicht schlecht. Ich bin zum Glauben gekommen an Jesus. Und dann dachte ich, jetzt verändert Jesus mein Leben so, dass da nie wieder Sünde vorkommt. Und dann bin ich in der Evangelisation nach vorne gegangen, habe Jesus mein Leben geschenkt. Und zwei, drei Tage später merkte ich, das klappt nicht so. Ich bin immer noch ein sündiger Mensch, der Fehltritt begehen kann und der in die Fallen tappt. Und als die nächste Evangelisation war, habe ich mich wieder bekehrt. Und dachte, wenn du nochmal nach vorne gehst, Wolfgang, dann wird's aber funktionieren. Und danach wirst du in deinem Leben immer nur tolle, positive Veränderungen. Ja, hat auch nicht geklappt. Dann habe ich mich beim dritten Mal bekehrt. Und dann kam mein Vater und fragte, Wolfgang, wie oft willst du dich eigentlich noch bekehren? Und er hat mir dann deutlich gemacht, ich muss mich nicht neu bekehren, ich bin Kind Gottes. Aber ich habe lebenslang zu lernen. Daran steckt ihr, daran stecken wir. Und jetzt ist die Frage, lernen wir da so alleine? Oder hat die Gemeinschaft, in der wir leben, etwas damit zu tun? Und Paulus sagt, ja, genau so ist das. Wir leben ja nicht als Einzelmenschen, jeder so seinen Kampf des Glaubens, sondern wir leben ja in einer Gemeinschaft miteinander. Und wenn wir in einer Gemeinschaft miteinander leben, dann haben wir schon alle gemerkt, wir leben nicht in einer Gemeinschaft von Vollkommenen. Wenn ihr das wärt, eine Gemeinschaft der Vollkommenen, würde ich heute noch am Hackenberg austreten und Mitglied bei euch werden. Denn bei uns sind wir keine Gemeinde von Vollkommenen. Sondern wir merken also, ich bin ein Mensch, der wachsen muss. Ein Mensch, der auch scheitert in seinem Glauben. Ich kann Dinge tun und denken, von denen ich tiefst über mich enttäuscht bin. Und sage, Wolfgang, jetzt bist du so lange Christ. Wie kannst du so denken? Wie kannst du so handeln? Das dürfte doch eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Und ihr kennt Leute hier in eurer Gemeinde, von denen ihr dasselbe denkt. Der ist ja so lange Christ. Wie kann der sich so verhalten? Ja, das ist ja unmöglich. Hat der noch nicht gelernt? Der ist doch hier in der Gemeinde in der Verantwortung. Der müsste doch alles gut und richtig machen. Und auf einmal merken wir, nein, wir haben die Freiheit in Christus. Der Geist Gottes ist in uns, er wirkt Früchte, wir erleben Veränderung. Aber es kann passieren, dass wir in eine Falle tappen. Dass da ganz plötzlich eine Entscheidung wir fällen, die nicht gut ist und die Gott nicht gefällt. Dass wir vielleicht langsam in Denkweisen und Verhaltensweisen hineinschlittern, von denen wir ahnen und wissen am Ende, das ist nicht gut, das gefällt Gott nicht. Wenn wir hineinschauen in die Geschichte von glaubenden Menschen, in die Kirchengeschichte, das unterrichte ich ja bei uns auch, 2000 Jahre Geschichte ist voller Menschen, die es ganz toll gut gemeint haben, die ein super Leben geführt haben, aber die auch gescheitert sind. Ich bin deshalb gegen Kirchengeschichtsdarstellungen, die alle schön beschönigen. Dann hat man nur die Helden, ja, die tollen Leute, die alles super machen. Die glauben immer, ich nicht. Die kämpfen immer gegen die Sünde, ich nicht. Die siegen immer, ich nicht. Und wenn man dann einmal ein bisschen ehrlicher nachfragt, ja, wie war denn das Leben? Dann ist das manchmal ganz anders. Vor einiger Zeit sprach ich mit jemandem, der sagte, da ist ein bekannter schwäbischer, pietistischer Glaubensvater aus dem 19. Jahrhundert. Der wird gelobt, ja, für das, was er getan und gepredigt hat. Und dann sagt er, weißt du was, der hat doch regelmäßig zu Hause seine Frau und seine Kinder grün und blau geschlagen. Das steht nur in keiner Biografie. Wer schreibt sowas, ja? Und auf einmal merken wir, da kann ganz viel Licht sein, ja, ein Mensch, der ganz gesegnet ist von Gott. Ja, ihr lieben Leute, der ist nicht automatisch davor gefeit, ein Fehlverhalten zu zeigen, in irgendwelchen Bereichen seines Lebens in Sünde hineinzufallen. Und Paulus sagt, ja, so sind wir. Beeindruckt war ich von Friedrich Bodelschwing, der ja die Bodelschwingschen Anstalten dann auch gegründet hat. Und der hat sich ja sehr gerne auch mit Tippelbrüdern abgegeben. Und so kam mal einer zu ihm, völlig am Ende, legte es eine Lebensbeichte ab für all das Elend seines Lebens. Bodelschwing hat nichts gesagt, er hat zugehört, einfach nur zugehört. Und als der Mann am Ende war, hat er tief innerlich bewegt gesagt, tja, so sind wir Menschen. Ich habe gedacht, vielleicht hätte ich gesagt, ja, so seid ihr Tippelbrüder. Ja. Und er sagt, nein, so sind wir Menschen. Wir sind auch als Glaubende Menschen, die Lasten tragen. Sie sind als Glaubende auch Menschen, die falsche Entscheidungen treffen, die immer wieder auch in Sünde hineinfallen können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie stehen wir wieder auf? Und Paulus sagt an dieser Stelle, das ist das Wunderbare an Gemeinschaft. Dass wir eben nicht alleine gelassen sind in solchen Situationen, sondern dass wir gegenseitig uns Gehilfen im Glauben sein dürfen. Und so formuliert Paulus das. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurück. Und das ist mein zweiter Gedanke. Wir sind vom Glaubensbruder getragene Menschen. Helft dem, der einen Fehltritt begangen hat, wieder zurecht. Ich merke, wie schwer das in der Praxis ist zu tun. Ich merke, dass mir etwas ganz leicht fällt, über einen Menschen zu tratschen und zu quatschen, von dem ich merke, der hat jetzt hier eine falsche Entscheidung getroffen und der lebt irgendwo in Sünde. Hast du schon gehört? Der hat das und das getan. Ja, habe ich auch gehört. Unmöglich, ne? So was darf man doch nicht machen. Und das als Christ? Nee, nee. Aber im ganzen Vertrauen nicht weitererzählen. Ich weiß dann noch ein paar weitere Details. Ja, musst du mir nicht erzählen. Ja, nur kurz. Na ja, dann. Und auf einmal merke ich, oh, das geht ganz, ganz schnell. Dass man übereinander redet, wie der sich verhalten hat. Und dann Jahresgemeindestunde am 24. Februar. Stimmt doch, oder? Nicht, dass ich ein falsches Datum sage und alle kommen zum falschen Termin. Hast du schon gehört, wie der und der im Hauskreis? Unmöglich. Hast du schon gehört, der muss einen Führerschein für 2 Monate abgeben? Du bist zu schnell gefahren, du. Ja. Und auf einmal merken wir, jawohl, wir nehmen schon einander wahr. Das ist nicht so, dass wir jeder nur isoliert leben. Wir merken schon, was bei dem läuft und bei dem läuft und bei dem. Und wir hören da auch genau hin und es interessiert uns auch. Aber welche Schlüsse ziehen wir daraus? Würden wir sagen, hast du schon gehört? Der hat seinen Führerschein für 2 Monate verloren. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn jetzt jeden Morgen, weil ich hier eine ähnliche Ecke fahre, zur Arbeit mitnehmen kann. Ob wir das denken würden? Auf diese Stelle Weise macht der Apostel Paulus das deutlich. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und diese Verantwortung füreinander ist, dass wir uns gegenseitig vielleicht in Frage stellen und auch mal ermahnen, dass wir uns gegenseitig aber auch ermutigen, fördern und weiterhelfen. Ich merke die Probleme, die bei mir sind. Ich merke, wie ich mich scheue, anzusprechen. Was geht mich das an? Ich weiß nicht, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wie wird er reagieren? Ich will ja nicht wie einer dastehen, der sich irgendwo in fremde Sachen einmischt. Bin ich lieber ruhig? Naja, ich habe ja auch meine Fehler, ich habe ja auch kein Recht, das anzusprechen. Viele Dinge gehen in meinem Kopf durch. Ach, ist ja auch nicht so schlimm, musst du nicht ansprechen. Ach, vielleicht sieht es ein anderer, wenn der das anspricht, ist ja schön. Und so finde ich ganz viele Überlegungen, die kreuz und quer in meinem Kopf gehen, die sagen, ach, lieber nicht, lass ihn laufen. Also die Überlegungen mit meiner Krawatte. Aus welchen Gründen hättet ihr mich laufen lassen? Ja, oh, Bibelschullehrer, weist man nicht auf die Krawatte hin. Ist ja ein Gast. Oder irgendwas, ja. Und ich hätte gesagt, ach, halt lieber die Klappe. Geht mich ja nichts an. Aber wir gehen halt einander an. Gemeinde bedeutet eben nicht, dass wir mal sonntags zusammenkommen und dann sitzen wir nebeneinander und wie wir so hörten, verquatschen wir am Anfang und dann ist die Woche wieder und dann steht wieder jeder für sich. Sondern Gemeinde bedeutet ja doch, dass wir aufeinander bezogen leben und dass der andere mich sehr wohl auch etwas angeht. Es gibt aber nicht nur bei mir ein Problem, sondern es gibt auch ein Problem bei dem Menschen, der vielleicht in ein Problem hineingekommen ist. Und ich denke, das ist vor allen Dingen in unserer Zeit dieser starke Individualismus. Mein Leben geht dich nichts an. Okay, das stimmt. Welche Automarke ich fahre, ob ich Gasheizung habe oder Ölheizung, ob ich gerne Radieschen esse oder Salatgurken, ehrlich gesagt, was geht dich an? Es ist meine Entscheidung, die ich treffe. Aber es ist auch mit unserem starken Individualismus der gute Überlegung, keiner hat das Recht, mich einmal anzusprechen. Ich weiß, wir hatten vor vielen Jahren in der Gemeinde mal eine Situation, wo wir ein Gespräch mit einer Person führen mussten. Und dann hat diese Person uns ganz einfach geantwortet, das geht euch gar nichts an. Und damit war fertig. Das heißt, ich lebe zwar in Gemeinschaft mit euch, aber das geht euch gar nichts an. Das ist mein Leben. Und von daher wissen wir, wie heikel das sein kann, einen Menschen auch einmal auf ein Problem anzusprechen. Vielleicht gibt's eins auf die Finger, vielleicht wird es missverstanden. Aber es wäre doch nötig, dass einem Menschen weitergeholfen wird. Natürlich gibt es viele negative Erfahrungen in der Gemeinde. Es darf keine Schnüffeleikultur geben, dass die Fürsorge für den anderen dahin führt, dass wir alle einander nur nachschnüffeln. Es darf keinen Machtmissbrauch geben, dass man in der Gemeinde Leute hat, die den anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Wir hatten früher in der Gemeinde jemanden, der kommt noch aus dem puritanischen Zeitalter. Der kam in der Zeit, als die Bikinis aufkamen und hatte erklärt, ein Christ dürfe nicht ins Schwimmbad gehen, weil er zu viel Fleisch sieht. Mein Opa war Bademeister. Ja. Ich sage, ich verstehe, was du meinst. Ja, wir leben in einer versexualisierten Gesellschaft. Das ist heute noch mehr als vor 40 Jahren, als das bei uns in der Gemeinde gesagt wurde. Ja, aber auf der anderen Seite darf ich von der Kanzel den Leuten genau vorschreiben, welchen Kinofilm sie dürfen, welches Schwimmbad sie besuchen dürfen, welche Klamotten in Ordnung sind und welche nicht. Bin ich da nicht dabei, meinen Einfluss zu missbrauchen? Nein, das darf alles und soll alles nicht sein. Es kommt ja aus einem positiven Gedanken heraus, dem Gedanken heraus, ich möchte nicht zugucken, wie ein anderer sich zum Schaden lebt. Und ich möchte auch nicht zuschauen, wie ein Mensch unter einer Belastung lebt. Davon redet ja Jesus, eine Last trägt, unter der er zusammenbricht. Sondern ich möchte meinem Glaubensbruder und meiner Glaubensschwester ein Gehilfe sein im Glauben und ein Gehilfe sein im Leben. Das ist nun vielleicht grundsätzlich alles sehr schnell klar, aber es ist dann in der Praxis oft schwer. Vielleicht bei uns selber. Was würdest du gestatten, einem Mitglied hier dieser Gemeinde dir sagen zu dürfen? Wenn jemand käme und würde sagen, du, wie du dich da und da verhalten hast, ich finde, das war sehr bedenklich und für den anderen sehr verletzend. Würden wir uns da gleich wehren? Geht dich nichts an. War nicht so. Oder würden wir sagen, du, das ist jetzt echt nicht angenehm für mich, was du mir da sagst. Aber es hilft mir weiter. Vielen Dank. Würden wir so reagieren? Ich weiß nicht, ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen. Ich würde mir wünschen, dass ich so reagieren würde. Aber wenn ich mich ertappt fühle, dann weiß ich auch, dass ich mal ganz schön schnell batzig reagieren könnte. Und vielleicht würde ich im Hinterhinein doch sagen, ja, es war zwar sehr unangenehm, peinlich, aber es war gut. Es hat mich weitergebracht. Es hat mich zum Denken bewegt. Und es ist eine Art und Weise gewesen, da komme ich drauf noch, die für mich annehmbar gewesen ist. Ist das möglich? Nächste Woche ist Hauskreiswoche. Dass ihr im Hauskreis eine solche enge Gemeinschaft miteinander habt, dass ihr nicht nur Gebetsanliegen nennen könnt, bitte betet für mich, sondern dass im Hauskreis vielleicht auch mal eine kritische Nachfrage zu euch möglich wäre. Oder würdet ihr sagen, ja, Wenn das passieren würde, wäre das mein letzter Abend in diesem Hauskreis gewesen. Oder würden wir sagen, ist das nicht toll? Im Hauskreis sind Leute, die sich Sorgen um mich machen, die mich fördern wollen, die mich weiterbringen wollen. Lieber Gott, das ist unangenehm. Aber gut, es bringt mich dazu, einmal zu nachzudenken und zu reflektieren. Und es führt mich vielleicht dazu, andere Einstellungen und andere Haltungen zu haben. Oder vielleicht hast du eine Vertrauensperson, mit der du dich regelmäßig oder unregelmäßig triffst, vielleicht eine Zweierschaft, wo du sagst, da kann und da will ich auch so offen werden, dass ich einmal die Nöte und die problematischen Seiten meines Lebens mal offenlegen möchte. Und diesen Menschen gestehe ich zu, dass er auch mal Rückfragen an mich stellen kann. Paulus sagt, Leute, das gehört zur Gemeinde dazu. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr ihn zurecht. Wenn einer Lasten zu tragen hat, ihr erfüllt geradezu das Gesetz Christi, wenn ihr helft, dem anderen Lasten zu tragen. Die Formulierung Gesetz Christi fällt hier besonders auf, denn in den Kapiteln vorher hat Paulus sich ja so stark gegen Gesetz gewendet. Christen stehen nicht unter dem Gesetz, du musst Sabbat halten und. Und auf einmal kommt Paulus und sagt, doch, es gibt ein Gesetz, das ihr erfüllen sollt. Oh, doch ein Gesetz. Ja, es ist das Gesetz Christi. Ach so, das Gesetz meines Herrn. Wie lautet es denn? Dass ihr einander helft, Lasten zu tragen. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht eine rein freiwillige Angelegenheit, sondern es ist etwas, was zum Glauben dazugehört, dass wir zueinander bestimmt sind und dass wir einander Lasten tragen helfen und auch dort, wo problematische Seiten sind, dass wir dort offen sind, uns vom Bruder helfen und korrigieren zu lassen. In letzter Linie, aber das ist nicht mein Thema, hat natürlich eine Gemeindeleitung auch nochmal eine besondere Aufgabe als Hirten der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass in der Herde die Gemeinde geistlich gesund bleibt und dass jedem Einzelnen geholfen wird. Für mich also ist das schon eine Frage. Ich merke, ich kann von einem Fehltritt überlastet werden. Ich habe Lasten, unter denen ich zusammenbrechen kann. Ich freue mich, dass ich Glaubensgeschwister habe, die an mir wirklich aufrichtig interessiert sind, die nicht ihre Kritiksucht an mir loswerden wollen, sondern die mir wirklich helfen wollen. Vor vielen Jahren kam ein Bruder auf mich zu und sagte, Wolfgang, ich habe lange gebetet, welche Geistesgabe der Herr mir gegeben hat. Sagte ich, und? Ja, ich weiß es jetzt. Und dann fragte ich, na, welche ist es denn? Ja, ich habe die Gabe der Ermahnung. Sagte ich, oh, du, weißt du was? Bin ich froh, dass ich die nicht habe. Ich habe den Eindruck, ich könnte sogar noch Spaß dran gewinnen. Die Gabe der Ermahnung zu haben, das kann ja sein, dass Gott Menschen einen besonderen Blick dafür gegeben hat. Aber was wäre, wenn ich Spaß daran hätte? Und darum komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken hier in diesem Abschnitt. Paulus warnt uns vor Hochmut. Ihr, die Geistlichen, bringt einen zurecht im Geist der Sanftmut. Und dann Vers 2, bringt ihn zurecht. Aber hey, pass auf, dass du nicht selber versucht wirst. Und dann die Verse 3 bis 5 sind eigentlich weniger in Beschreibung, wie ich anderen helfe, sondern wie ich helfe und es dabei richtig mache. Nämlich, dass ich mich selber nicht betrüge, dass ich auf mein eigenes Leben achte und dass ich wirklich das aus einer inneren positiven Haltung mache. Und das ist wichtig. Einander helfen bedeutet, ein anderer muss Offenheit haben, sich helfen zu lassen. Aber es bedeutet auch, es wirklich in einer Art zu tun, die nicht von Hochmut und Selbstgefälligkeit geprägt ist. Das ist tatsächlich eine Erinnerung an das, was Jesus einmal sagt. Wenn du siehst, dass dein Bruder einen Balken, einen Splitter im Auge hat, dann pass auf, dass du nicht selber einen Balken im eigenen Auge hast. Das ist immer das Schöne. Ich habe ja immer wieder mal Unfälle gehabt und meistens Gebrüche, lag ich im Krankenhaus, da kamen dann die Unfallchirurgen und dann wird man so richtig wieder zusammengeschraubt und fest vernagelt und liegt dann da in seinem Bettchen. Und gelegentlich habe ich mal einen Arzt gefragt, hatten Sie auch schon mal einen Unfall? Die meisten waren unfallfrei. Schade, habe ich mir gedacht. Nicht aus Schadenfreude. Aber wenn so ein Chirurg mal selber zusammengenagelt worden ist und da im Bett liegt, dachte ich, vielleicht hat er noch ein bisschen mehr Verständnis für einen frisch zusammengenagelten. Aber ich wünsche den Ärzten, allen Ärzten weltweit, eine blühende Gesundheit. Aber man merkt, wo einer selber einmal dran gelitten hat, da hat man mehr Einfühlungsvermögen, auch in den anderen. Und von daher geht es darum, dass wir nicht hochmütig und von oben herabkommen, denn dann wird das, was Hilfe ist, plötzlich nicht mehr Hilfe, sondern es wird zerstörerisch. Deshalb ist es ganz häufig gar nicht so das Problem, dass ich sage, du hast du mal drauf geachtet, finde ich komisch, sondern es ist mehr die Art, wie ich das sage. Ist dir das aufgefallen? Und Paulus sagt, Leute, ihr könnt nicht von oben herab dem anderen helfen wollen. Du bist auch versuchlich, du bist auch fehlbar. Du musst dein Leben auch einmal vor Gott verantworten, wie du es geführt hast. Und nur wenn du selber auch merkst, dass du verantwortlich vor Gott bist, wenn du selber spürst, wie feinfühlig man sein muss, wenn man in Lasten trägt oder in ein Fehlverhalten gekommen ist, wie man mit dem anderen umgehen muss. Nur dann findest du die richtige Art, auch mit dem anderen zu sprechen und mit dem anderen umzugehen. Ich habe einen Bekannten, der war jahrelang drogenabhängig. Und als er dann die Bibelschule bei uns fertig hatte, sagten alle, du bist der ideale Mann, um eine geistliche Arbeit in einer christlichen Drogenrehabilitation zu machen. Und er sagte, nein, das hat mein Leben jahrelang geprägt. Ich habe nicht die innere Distanz, mich jetzt ständig mit Menschen abzugeben, die in Suchtkrankheiten liegen. Das macht mich fertig. Fand das toll. Hier hat einer gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ich bin da selber noch viel zu nah dran. Und da können andere helfen. Aber ich komme selber wieder in Situationen, die ich vielleicht nicht beherrschen kann. Und in diesem Sinne muss man eine gute Selbsteinschätzung haben. Was kann ich denn? Wie ist denn meine Art, mit anderen zu sprechen? Komme ich so wie ein Dampfhammer? Ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn sich vielleicht alle wegducken, wenn ich komme. Habe ich die richtigen Worte gefunden? Habe ich vorher gebetet, dass ich die richtigen Worte finde? Habe ich Gott um Weisheit gebeten, dass ich die richtige Situation erwische, in der ich etwas ansprechen kann? Habe ich die richtige Art gefunden? Ja, du hast deinen Führerschein für 2 Monate verloren. Ich konnte dich morgens zur Arbeit mitnehmen. Ich würde mit dem Menschen nicht zur Arbeit mitgenommen werden wollen, wer sich vorher erst über mich lustig macht und dann nachher großzügig von oben herab mir hilft. Es wäre wirklich genau auf dem Weg. Nein, aber die Art ist eher verletzend als helfend. Und von daher sagt das Paulus, es ist wichtig, dass wir nicht von Hochmut gehen, sondern dass wir als demütige Menschen selber gehen. Da gefällt mir das, was Bodil Schwing gesagt hat. Ja, so sind wir Menschen. Ich bin nicht der Fehlerfreie, der dem Fehlerbehafteten zurechthilft. Ich bin nicht der Allwissende, der dem, der nichts weiß oder zu wenig weiß, zurechthilft. Ich bin nicht der Bärenstarke, der alle Lasten trägt und ein bisschen Belastung, das einfach so nebenher mit wegträgt. Sondern wir brauchen einander. Heute brauchst du vielleicht mich. Morgen brauche ich vielleicht dich. Und so ist Gemeinde ein Geben und ein Nehmen von Leuten, die gemeinsam auf dem Weg sind. von Leuten, die nie immer stark sind, sondern die auch schwach sind, die vielleicht heute keine Lasten tragen, aber morgen unter unerwarteten Lasten zusammenbrechen, von denen sie sich heute noch nicht vorstellen können, welches es sind. Und so leben wir in einer Gemeinschaft als Gemeinde, in der wir miteinander geistlich wachsen, in der wir miteinander unser praktisches Leben teilen. Ein Christ kann vom Fehltritt überrascht werden. Ja, auch ein Christ. Ein Christ kann unter Lasten zusammenbrechen. Ja, der Glaube an Jesus nimmt nicht alle Lasten des Lebens weg. Aber ich bin vom Glaubensbruder und von der Glaubensschwester getragen, in Wohlwollen angenommen, auch mit meinen tiefen Seiten, aufgenommen mit den Lasten, die ich alleine nicht mehr tragen kann. Und ich weiß, Menschen helfen mir, die nicht von oben herab und aus Hochmut mit mir umgehen, sondern die mich tragen in dem Wissen, ich muss auch getragen werden. Ich habe auch einen himmlischen Vater, vor dem ich mein Leben verantworten muss. Heute helfe ich dir, morgen brauche ich dich. Schön war eine Situation, als ich mal wieder aus dem Krankenhaus kam. Da gab es viel Holz zu hacken. Das war ein Riesenberg vor der Haustür. Mit zwei Krücken und einer Stielmotorsäge. Nicht ganz die glückliche Kombination. Meine Frau und die Kinder hatten das Holz auf einen Riesenstapel gelegt. Und dann kamen drei Brüder aus der Gemeinde. Kräftige Kerle mit Motorsägen. Ich lief da mit den Krücken und die haben sich über den Haufen hergemacht. Innerhalb von einem Vormittag war der ganze Haufen weg. Die Nachbarin sah das. Ja, wer waren denn die Männer? Sagte ich, ja, die kamen aus unserer Gemeinde. Ja, das weiß man. Das ist eine Gemeinde, in der man sich gegenseitig hilft. Wow, sagte ich, toll, wenn sich das rumspricht, ja. Und wenn sich das auch bei euch rumspricht, hat man gesagt, hier die Gemeinde, das ist eine Gemeinde, die achten aufeinander, die fördern sich gegenseitig, die bringen sich gegenseitig weiter. Was meint ihr, wie attraktiv eure Gemeinde ist, weil Leute merken, die leben miteinander Glauben, die achten aufeinander und tragen gemeinsam Lasten. Von daher möchte ich euch ermutigen, seid offen dafür, wenn Leute euch einmal auf Dinge ansprechen. Und ich möchte euch ermutigen, spricht ruhig an, helft dem anderen, lasst ihn nicht laufen und helft einander Lasten zu tragen, damit wir das Gesetz Christi erfüllen. Amen.